Heute ist Jesus ist wirklich auferstanden. Ich bin so begeistert von Ostern. Halleluja. Was wäre mein Glaube ohne Ostern? Karfreitag, ein toter Jesus, den kann jeder fabrizieren. Aber den lebendigen Jesus. Und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja. Über Namen Allah, über Krishna, über Mohammed, Buddha und was weiß ich, wie die ganzen heiligen und frommen und religiösen Kerle heißen. Jesus ist Herr. Er hat das Sagen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir haben einen lebendigen Heiland. Preis dem Herrn. Ich lade dich ganz herzlich, ganz schnell ein zu den nächsten Gottesdiensten. Wir haben gute Themen. Und wir lernen hier für die Ewigkeit. Wir lernen hier nicht für uns. Also du lernst nicht für mich. Du lernst nicht für den Pastor. So, genauso wie in der Schule. Du lernst nicht für den Herrn Lehrer. Du lernst für dich selbst. Und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und deshalb haben wir so viele unterbelichtete Christen, die sind in der Kirche, sitzen womöglich jeden Tag in der Kirche, in jeder Morgenmesse oder jeder Abendmesse, aber die haben nichts gelernt. Die leiern etwas runter. Früher wurde der Gottesdienst lateinisch gefeiert und die Leute haben nicht gemerkt, was da passiert. Da kann der Pfarrer erzählen, was er will. Und hier in der Moschee, da wird in Türkisch immer noch gepredigt oder Arabisch. Und da wissen die Leute auch nicht. Der Koran ist in Arabisch geschrieben. Deshalb, die Leute verstehen das nicht. Das muss übersetzt werden, übertragen werden. Das muss in unserer Sprache rübergebracht werden, was los ist, was die Sache ist. So, ganz herzlich eingeladen für Mittwoch. Da wird das Thema sein, Gott will dich entrücken. Gerade dich. Denn er braucht dich in den Himmel. Und der Himmel ist noch nicht voll, solange es dich noch drüben nicht gibt. Dann am Freitag wird das Thema sein, du stehst kurz vor deiner Erlösung. Was das auch immer ist, ob das jetzt Erlösung von deinen Lasten, Bürden, Krankheiten, Sorgen, Kummer oder was auch ist, von deinen Sünden, von deinen Schwierigkeiten. Gott will dich erlösen, dass du alles hinter dir lässt und vorwärts gehst in Jesu Namen. So, am Samstag wird das Thema sein, Gott gibt dir ein neues Image. Dass du im Spiegel reinguckst, da sagst du, das bin ich gar nicht. Das ist jemand anders. Das ist eine Verwechslung. Verstehst du? Und du wirst bekommst neue Perücke, bekommst neues Outfit, du bekommst neues Image. Das ist aber Schönes dabei, wenn du ganz neu nach Hause gehst und sagst, ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus. So, das werden die Themen sein. Ganz herzlich eingeladen. Die Gottesdienste gehen weiter, bis der Herr Jesus wiederkommt. Wir werden nicht aufhören mit den Gottesdiensten, bis Jesus wiederkommt. Und Geschwister, der Herr Jesus kann schneller kommen, als wir denken. Weißt du, wenn du Nachrichten hörst, die meisten hören ja nicht Nachrichten. Und du kannst manchmal gar nicht die Nachrichten mehr hören, weil so viel Schauriges, so viel Dreckiges, so viel Schreckliches verkündigt wird. Guck mal, die haben jetzt heute Morgen wieder eine Rakete unten in Nordkorea gezündet und so weiter. Und weißt du, die Sache ist so explosiv. Nur noch ein Funke und da geht die Welt in die Luft. Und in der Bibel steht es, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Ein Drittel der Menschheit lebt dort unten in Asien, China, in Indonesien. Das kann schneller gehen, als du denkst, wenn ein paar Verrückte aufeinander losgelassen werden. Und der Teufel ist ein Verrückter. Egal, ob er gebildet ist oder Doktortitel hat, Professor ist oder Präsident ist, egal was es ist. Der Teufel ist ein Verrückter, der die Menschen hetzt, die Menschen zerstören möchte, die Erde zerstören möchte, alles kaputt machen möchte. Jesus kam und wir haben so schön gesungen, der die Welt, die Erde erneuert. Jesus erneuert die Erde, Lob und Dank. Und er erneuert nicht die Erde, sondern zuerst mal mein Leben, mein persönliches Leben. Heute Morgen, es geht um mich persönlich, nicht um dich. Und ich predige für mich selbst, weil ich von Jesus begeistert bin. Was du von Jesus denkst, ist jetzt dein Problem. Du musst selber prüfen, ist er wirklich wahrhaftig auferstanden? Für mich. Für mich. Nicht nur für die anderen, für mich. Ostern, wir feiern die Auferstehung des Herrn. Jesus hat gesiegt und Gott lacht über die Spötter, die sagen, es gibt keinen Gott. Schau, was ist aus der Sowjetunion geworden? Ein Rosthaufen. Schrotthaufen, verstehst du? Was ist aus diesem Kommunismus, Atheismus geworden? Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir einen Staat gehabt, das Gottlosigkeit als Staatsreligion gehabt hat. Es gab sowas noch nie in der Menschheitsgeschichte. Gottlosigkeit, Atheismus. Und wir haben sowas gehabt. Und was ist daraus geworden? Nuscht. Das größte Zeichen des Sieges Jesu ist die Auferstehung oder Gottes. Jesus sagt, niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig. Und ich habe die Macht und die Freiheit, es herzugeben, aber auch die Macht, es wiederzunehmen. Es ist die Frage, was ist die Auferstehung? Hat Gott ihn auferweckt oder ist Jesus von selbst auferstanden? Natürlich predigen wir, er hat ihn auferweckt von den Toten. Aber Jesus sagt hier, ich habe die Macht, das Leben zu geben und ich habe die Macht auch wieder anzunehmen. Und er hat die Macht im Grab angenommen. Es war ihm zu kalt dort unten, in aller Liebe. Siehst du, dort in dieser Gruft, so dunkel. Der Herr sagt, das ist nicht mein Platz. Das ist nicht mein Platz. Ich gehöre auf dem Thron. Wir lesen weiter in der Bibel. Also, und er stand auf. Und das ist der Auftrag, den Jesus erfüllte, Johannes 10, Vers 18, dass er, ja, den Willen tue des Vaters. Und der Vater will, dass Jesus lebt und Jesus nach Hause kommt, dass Jesus regiert, dass Jesus, ja, sich offenbart der Welt und der Menschheit. Paulus argumentiert in 1. Korinther 15, Vers 13 und folgende Verse. Ich lese so viel Bibelstellen heute, damit du weißt, dass nicht nur ein Märchen ist und dass ich nur was erzähle, sondern die Sache ist seit 2000 Jahren schriftlich festgelegt, fixiert. Jesus ist auferstanden. Und dort in 1. Korinther 15 argumentiert der Herr Jesus, eigentlich der Herr Jesus, der Paulus über Jesus, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus auferweckt, so hat unsere Botschaft eine Kraft, eine Dynamik. Ist aber Christus nicht auferweckt, dann ist aus unserer Verkündigung für die Katz, sage ich es nur so, null und nichtig. Wir werden dann als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir ja etwas erzählen, was gar nicht gibt, was gar nicht möglich ist. Aber Gott hat den Herrn Jesus von den Toten auferweckt. Und das ist die Tatsache. Und dann zählt er auf, wie viele Zeugen. Sogar sein eigener leiblicher Bruder, der Jakobus, hat ihn gesehen. Dann die 12 Aposteln, dann die Frauen, dann 500 auf einmal. 500 Leute auf einmal. Weißt du, wenn nur eine Halluzinationen hat, das kann ich glauben. Denn Verrückte gibt es immer und die hören auch nicht auf. Und die so weiter. Aber 500 auf einmal, dass die 500 auf einmal spinnen, etwas sehen, etwas. Nein, das ist unmöglich. Normal ist es nicht möglich. Hier, denn Gott hat ihn von den Toten auferweckt und Christus regiert und Christus hat alle Macht. Und deshalb hat unsere Predigt eine Bedeutung. Wer da glaubt, der wird selig werden. Halleluja. Wenn wir unsere Hoffnung nur auf dieses Leben setzen würden, sind wir erbärmliche Typen. Erbärmliche Menschen. Wenn ich nur auf das hoffe, was ich sehe, was sind 80 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre? Dreck, Staub, Plage, Schmerz, Qual. Da wird nur gepiesackt, gejagt, getrieben. So. Aber wir haben ein ewiges Leben. Ein Leben in Frieden und Freude im Reich Gottes. Jesus ist wirklich auferstanden und damit steht und fällt alles. Auch unser Gottesdienst heute Morgen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann möchte ich sagen, Geschwister, geht schnell nach Hause und bratet was, isst und macht eine schöne Zeit noch. Geht noch zu irgendeinem Osterfeuer oder wo auch immer. Das hat alles keinen Sinn. Aber Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er lebt. Und ich möchte, dass du sicher bist, dass er wirklich lebt, dass du persönlich überzeugt bist, dich persönlich vergewisserst und auf Nummer sicher gehst. Mein Jesus, ja, er lebt. Nicht nur, weil der Pastor das sagt, was in der Bibel drin steht, weil die Kirche schon seit 2000 Jahren lehrt. Ich würde das nicht annehmen. Ich muss persönlich wissen, ist er wirklich auferstanden? Ich möchte ihm persönlich zu begegnen. Ich möchte persönlich wie der Thomas ihn berühren. Ich möchte persönlich ihn sehen, so wie die Leute ihn damals gesehen haben. Wenn das nicht möglich ist, vergiss die Religion. Dann kannst du gleich Buddhist werden, kannst meditieren und dann im nächsten Nirvana kommst du wieder, vielleicht als Hund oder Katze oder Spatz oder Elefant oder was weiß ich. Was? Nein, wir wollen Jesus persönlich kennenlernen. Überzeuge dich selbst, vergewissere dich selbst. Suche selbst die Argumente zusammen. Ich habe das persönlich selber gemacht. Für mich persönlich, ich glaube keinen Quatsch. Auch wenn der Pfaff erzählt oder der irgendein Bischof oder der Papst etwas quasselt, ich glaube nicht das alles, was die Politiker erzählen. Ich prüfe selber. Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und deshalb, wir müssen selber abwiegen und prüfen. Ist das wirklich wahr? Verlass dich auf niemand. Nicht einmal auf deinen Verstand. Prüfe alles. Und dann das Gute, das Richtige, das Wahre behalte. Du selbst brauchst ein Aha-Erlebnis. Er ist wirklich auferstanden. Du hast es erlebt. Und davon hängt mein Leben. Und nicht nur dieses Leben, sondern meine ganze Ewigkeit ab. Gibt es Jesus oder gibt es Jesus nicht? Existiert er oder existiert er nicht? Ist alles nur Quatsch. So Trostpflaster für Leute, die bald sterben werden. Es geht nicht darum, was einem gefällt, was einem gut vorkommt, was einem gut schmeckt. Ist es wirklich wahr? Um das geht es hier. Nicht, was du fühlst oder wie du dich fühlst. Oder wie gemütlich das ist. Ach, Halleluja, das ist so schön. Jemand kam in unser Gottesdienst hier und sagt, die Kapelle oder dieser Raum hier ist wie eine Püppchenstube. Ist das schön? Wie gefällt es? Ist wirklich so schön? Ist es schön geworden, dank der Hilfe Gottes und der Leute, die mitgearbeitet haben? Weißt du, aber das ist mehr als nur Gefühl, als nur so im Püppchenstübchen zu sein. Ja, das ist mehr. Mehr als nur Kick zu haben, nur was los zu haben. Wenn ich was los haben möchte, würde ich in den Disco gehen. Würde ich vielleicht irgendwo, ja, auf der Reeperbahn. Da ist vielleicht nachts um 12 noch was los. Aber verstehst du, was ist das Leben? Verstehst du, das ist doch das, weißt du, wenn du nur was los haben willst, so viele wollen was los haben, muss auf ein Konzert gehen, so ein Megakonzert von den Rolling Stones von damals, die gibt es dann natürlich auch nicht mehr. So, ja, aber es geht nicht nur darum, was ist die Wahrheit und dass du die Wahrheit siehst und die Wahrheit erkennst. Wo kommst du dem Ziel näher? Das ist die Frage. Wo erreiche ich das, was ich suche, was meine Seele braucht? Meine Seele schreit nach Gott, nach dem Leben. Was gibt mir Heilssicherheit? Nicht nur Lebensversicherung. Weißt du, was eine Lebensversicherung ist? Sterbeversicherung. Du kriegst das Geld gar nicht, das kriegen die Angehörigen, wenn du gestorben bist. Das ist Lebensversicherung. Eigentlich Todesversicherung. Und manche beten, dass du schnell stirbst, damit sie die Lebensversicherung bekommen. Ja, so ist es. Weißt du, ich brauche etwas, wo mein Glaube gefestigt wird. Wo ich mehr über Jesus erfahre, ist er wirklich auferstanden. Wirklich. Ich habe keine Lust, die Leute zu unterhalten. Mache ich nicht. Die Zeit ist vorbei für mich. Leute nur so Honig um die Ohren zu schmieren. Ach, ihr lieben Kindlein, ihr seid so süß und so lieb und so nett. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nee, vergiss es. Die Zeit ist vorbei. Wir haben nicht mehr die Zeit. Die Zeit läuft davon. Hitchcock hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Und einer der Untertitel ist, die Zeit rennt davon. Du kannst die Zeit nicht aufhalten. Du kannst die Zeit nicht mehr blockieren. Wir sind im Countdown. Jetzt sind wir vielleicht bei 3, 2, 1 und bald sind wir bei 0 angekommen. Die Zeit ist zu ernst, zu brenzlig, zu kritisch. Dass Jesus lebt, das muss ich erlebt haben, persönlich. Das muss ich persönlich wissen, dass er wirklich da ist, wo 2 oder 3 zusammenkommen. Nicht ich denke, ich vermute, ich glaube, ich muss wissen. Ist es da oder nicht? Ist er wirklich auferstanden? Lebt er wirklich? Erlebe ich ihn wirklich? Kann ich ihn wirklich erleben? Ich möchte, dass du das alles hinterfragst. Ist er wirklich da? Oder spielen wir nur Religion? Jesus gab alles. Und er will, dass wir auch alles hingeben und dann alles von ihm empfangen. Die totale Hingabe. Wie steht es damit? Ja, wir sind lieben Heilandsleute. Weißt du, diese lieben Heilandsleute, auf die verzichtet der Herr Jesus. Er braucht Menschen, die ihr alles wagen, die alles in die Waagschale werfen, so wie diese Esther, komm ich um, so komm ich um. Ich will die Sache gewinnen und die Sache retten. Jesus gab uns alles. Jesus ist wirklich auferstanden. Es ist keine Erfindung von ein paar frommen Fischersleute. Es ist eine Erfahrung der Fischersleute. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und die Leute waren wirklich nicht gläubig als solches. Ihr Kleingläubigen, der Herr schimpft sie ständig, putzt sie ständig runter. Ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch tragen? Kapiert es nicht, merkt es nicht. Weißt du, was wirklich zählt, ist die Erfahrung. Und hast du die Erfahrung des Glaubens? Nicht nur der Theorie, ihr habt es gehört, der Pastor hat es gesagt, der hat studiert, der muss es wissen. Erfahrung ersetzt alle Theorien. Schau den Thomas an. Ich glaube nicht, es sei denn, ich lege meinen Finger in seine Wunden. Da wollte er genau wissen. Und ich habe gestern gesagt, Glaube kommt über Zweifel. Je mehr du zweifelst, desto besser kannst du glauben. Je mehr Fragezeichen du setzt, desto mehr Ausrufezeichen gibt es nachher in deinem Leben. Ich weiß, aber zuerst musst du zweifeln. Ist das wirklich möglich? Bin ich echt? Bin ich wahr? Lebe ich wirklich? Als ich nach der Wende so am 10. November 89 auf dem Breitschaftsplatz predigte, dann kommt jemand und kneift mich. Dann sagte ich, ich möchte wissen, entweder träume ich oder ist es wahr, dass ich hier auf dem Kudamm bin. Du musst es herausfinden, ist es wahr oder nicht, dass Jesus lebt. Kneif deinen Nachbar ruhig und lass dich kneifen, ob das wahr ist oder ob du fantasierst. Thomas will Jesus berühren. Jesus hat seine Auferstehung vorausgesagt und immer wieder, dass Gott ihn auferwecken wird. Und jetzt die Bestätigung. Der Thomas konnte nicht glauben, aber am nächsten Sonntag ist der Herr wieder da. Und er kommt über verschlossene Türen. Aus Angst vor den Juden haben sie sich eingeschlossen und alles zu. Und keiner soll es hören, keiner soll es wissen. Psst, ruhig Leute. Draußen geht die Gestapo, SS oder die KGB-Leute, die waren alle eingeschüchtert. Und plötzlich kommt Jesus und sagt, Thomas! Wir haben keinen Thomas, ganz klar da, aber es gibt auch ein paar Thomas bei uns. Thomas, komm mal her, leg deinen Finger in meine Wundmale. Weißt du, der Thomas, der hat es am Sonntag vorher den Jüngern irgendwo nebenbei erzählt, der Herr hört deine Gedanken, der Herr kennt deine Gedanken von ferne. Und er sagt, rufe mich an und ich will dir antworten. Das ist, wie man Gott erlebt. Und am nächsten Sonntag bist du dran. Weißt du, du betest heute und nächste Woche wird gepredigt. Das, was du gefragt hast und was du, wonach du dich gesehnt hast, was dir groß geworden ist. Jesus gibt verschiedene Zeichen. Und achte auf die Zeichen. Er ist plötzlich da. Thomas, komm her. Jesus gab einige Zeichen seiner Auferstehung. Die Leute hätten damals glauben können. Jesus sagt, ihr gebt das Zeichen von Jona. Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches und so werde ich auch 3 Tage im Grab sein. 3 Tage und am 3. Tage werde ich auferstehen. Weiter hat Jesus noch weiter Predigten erzählt und in Johannes 2, Vers 18, da erzählte, ich werde den Tempel in 3 Tagen niederreißen und wieder aufbauen. Und er hat gemeint, seinen Tempel, seinen Leib. In 3 Tagen. Die Leute wussten Bescheid, deshalb waren die schriftgelehrten Pharisäer so scharf, die Juden damals so süchtig. Oh, er hat's gesagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Bitte, versiegle das Grab. Leute, Jesus ist wirklich auferstanden. Halleluja, die Auferstehung Jesu ist besser bewiesen als die Existenz von Julius Caesar. Viel besser bewiesen durch die Geschichte, durch die Historie. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur eine theologische Frage, sondern auch eine historische Sache und Angelegenheit. Er ist wahrhaftig auferstanden. Woher weiß ich das? Da gibt es so viele Faktoren, so viele Beweise der Auferstehung mit dem Grab. Schon allein, dass das leere Grab da ist. Das Grab ist leer. Kannst runtergehen, alle Gräber in Palästina durchsuchen und durchforschen. Und die Frage ist, warum haben die Juden damals die Lügen verbreitet? Die Jünger kamen nachts und haben ihn gestohlen. Das ist doch Wahnsinn. Schon allein die Fakten, was drum herum waren. Das Grab wurde bewacht von der römischen Armee. War das Grab war versiegelt mit dem Ring von Kaiser Titus oder Tiberius. Das wurde versiegelt. Weißt du, warum muss man ein Grab bewachen? Und dann ist das Grab plötzlich leer. Stein ist weggewälzt. Die Leichentücher schön zusammengelegt. Die Grabtücher. Wenn das nicht wahr wäre, müsste man nicht so einen Zirkus machen und dann den Leuten Geld geben. Leute, sagt nichts, liebe Kriegsknechte, sagt nichts von der Auferstehung, denn die waren die einzigen, die erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. Nur die Kriegsknechte. Die anderen haben alle geschlafen, verpennt oder waren irgendwo eingeschlossen, haben sich eingeschlossen. Aber die Kriegsknechte, die lagen wie tot zu Boden, als sich plötzlich dieser Stein wegwälzte. Und plötzlich gucken sie im Grab, da ist niemand mehr drin. Die waren wie hypnotisiert. Die lagen wie tot am Boden. Die waren die einzigen, die das erlebten. Und erzählt, dass er gestohlen worden ist. Unser Heiland ist nicht gestohlen, er ist auferstanden. Und er ist nicht, wie manche sagen, nach Esoteriker vor allem, sagen, der wäre nach Indien ausgewandert. Und dann als Yogi zurückgekommen. Verstehst, vergiss doch diesen ganzen Bluff. Die ganzen Lügen und Märchen. Ich kenne diese Märchen. Ja. Weil es ist so wichtig. Der Ort ist ganz genau definiert, wo er hingelegt worden ist. Auch der Mann, dem das Grab gehörte. Der lebte wirklich. Der war wirklich Mitglied des Hohen Rates. Josef von Arimathea. Der existierte wirklich. Er war den Juden bekannt. Er war ein reicher Jude. Markus Kapitel 15, Vers 43. Ein angesehener Ratsherr. Jeder kannte diesen Josef von Arimathea und wussten, das ist sein Grab. Das hat er extra für sich anfertigen lassen. Aus welchem Grund auch immer. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass er ein verborgener Jünger Jesu ist. Johannes 19, Vers 38. Und er bittet den Leichnam Jesu. Er geht zum Pilatus. Amtlich soll das alles sein. Weißt du, der Tod Jesu ist amtlich bestätigt. Amtlich bestätigt. Jesus starb amtlich. Und als der Josef von Arimathea hingeht und um den Leichnam bittet, dann schickt der Pilatus einen Boten und fragt den Hauptmann, ist er wirklich tot? Und der Hauptmann hat bestätigt, ja, er ist wirklich tot. Ich war dabei, ich habe es gesehen, ich habe noch Spieß noch reingestochen in seine Brust. Und das Wasser und Blut rausgekommen. Er ist wirklich tot. Und daraufhin hat erst Pilatus erlaubt, dass Jesus vom Kreuz runtergeholt wird. Jesu Leichnam. Weißt du, und plötzlich, dieser Josef von Arimathea schämt sich nicht an Jesus. Er ist das Lamm Gottes. Und plötzlich haben die Juden Angst. Völlig, weißt du, ihm ist es alles egal, was jetzt die Juden denken. Er sagt, ich gebe mein Grab stelle ich meinem Heiland zur Verfügung. Zu Lebzeiten konnte ich ihm nicht dienen, aber jetzt diene ich im Tode. Weißt du, es gibt, Gott sei Dank, es gibt auch solche Menschen, die nicht nur zu Lebzeiten Gott dienen, sondern auch im Tod noch Gott dienen. Und nach dem Tod. Josef achtete hier jetzt nicht mehr, was das Geschwätz der Leute waren und die Blicke, was diese frommen Pharisäer kommen. Ja, der trägt Jesus jetzt ins Grab. Eingewickelt in Tüchern, die Blicke, das war ihm vollkommen egal, sein Ruf war ihm vollkommen egal, er hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Weißt du, Pilatus bestätigt amtlich, Jesus ist tot, er ist nicht scheintot. Oder da ist nicht der Falsche gekreuzigt worden, wie die Moslems sagen. Das sind alles nur Lügen, du siehst, diese Lügen existieren bis heute, der Koran. Der verkündigt nun einen falschen Jesus. Der Allah ist so schlau, so trickreich, dass er den Falschen gekreuzigen ließ und den Wahren hat er laufen lassen. Aber wohin? So, und wir sehen also das, was Josef von Arimathea alles macht. Er besorgt neue Leintücher, feine Leintücher, legt ihn in sein Grab, Matthäus 27, Vers 60, und stellt alles dem Herrn zur Verfügung. Das Grab war in einem Fels gehauen, etwas ganz Besonderes. Jesus war wirklich tot. Preis dem Herrn, Lob und Dank, denn durch seinen Tod hat er meinen Tod besiegt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Das ist so wichtig, dass ich das weiß, er war wirklich tot. Er starb an meiner Stelle als mein Stellvertreter. Hat alles gegeben. Und Pilatus ist sicher, Jesus ist jetzt tot, jetzt könnt ihr ihn haben, machen was ihr wollt. Das Grab ist ein ganz konkretes Ding, geografisch festgelegt. Und die Wachen bewachen nicht irgendein ein Friedhof, nein, die bewachen exakt das Grab Jesu, da wo Josef von Arimathea ihn hingelegt hatte. Und das Grab hatte Pilatus versiegeln lassen, gerade da wo Jesus lag, nicht wo irgendein Toter lag. Und der Hoher Rat wusste ganz genau, wo Jesus lag und wo Jesus liegt. Denn Josef von Arimathea war ein Ratsherr. Der hat gesagt, dort habe ich hingelegt den Toten, damit wir uns nicht am Sabbat beschmutzen. Sie kannten alle Einzelheiten von Jesus. Für die Auferstehung Jesu gibt es reichlich Beweise. Zuerst einmal das Zeugnis der Geschichte. Josephus, ein Flüchtling eigentlich, der zu den Römern rüberwechselte, ein Mitglied des Hohen Rates, der schreibt als Zeitgenosse Jesu, kein Christ, ein Jude, ein Flüchtling, der zu den Römern konvertierte. Er schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann. In seinen jüdischen Altertümern schreibt er, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf, lebte also ein weiser Mann, wenn es ein weiser Mann gab. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller jener Menschen, die Wahrheit freudig aufsuchten und annahmen. Da schreibt einer, der kein Christ ist, ein Flüchtling. Der war mal Pharisäer. Aber der ist jetzt kein Pharisäer mehr. Und so gewann er viele Juden und auch viele Griechen für sich. Und es war der Messias. Oder er war der Messias, so behauptete er. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wären doch diejenigen, die ja ihm bislang treu gefolgt sind, treu geblieben bis zum Schluss. Denn er erschien ihnen am dritten Tag, schreibt Flavius in den Altertümer, kannst nachlesen, kannst in jeder Bibliothek das Buch dir ausleihen, ist übersetzt vom Lateinischen ins Deutsche, vom Lateinischen ins Deutsche, denn er ist ihnen am dritten Tag erschienen und wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies tausende von Jahren vorausgesagt haben. Flavius schreibt das. Und das ist Zeitgenosse Jesu. Zeitgenosse des Paulus. Also er war praktisch in den Tagen wie Paulus und wie Jesus. Er lebte da, dieser Flavius. Und die Gruppe der Christen, so werden sie genannt, besteht bis auf den heutigen Tag. 56 nach Christus. Also keine lange Zeit. Da steht noch Jerusalem und existiert Jerusalem. Josephus war ein Jude, der den Römern zu gefallen suchte, ganz klar. Er hat diese Geschichte nicht erwähnt, oder er hätte diese Geschichte nicht erwähnt, wenn es nicht wahr gewesen wäre. Was glaubst du, wie die denn auseinandergerissen hätten? Was erzählst du da? Dann das Zeugnis der Apostel. Das ist auch ein Beweis, dass Jesus gelebt und Jesus existiert hat und Jesus auferstanden ist. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis, er ist wahrhaftig auferstanden. Guck mal den Petrus, wie der am Pfingsten predigt. 100 Tage danach. Lass mal so, verstehst? Predigte, dieser Jesus, den hat Gott auferweckt. Ihr habt ihn gekreuzigt. Stell mal vor, der hat keine Angst, dass da jemand ihn erschießt. Der steht und predigt. Die großen Wahrheiten der Apostel, jetzt pass auf, die großen Wahrheiten, die Apostel bekommen haben, die ganze Überlieferung, die ganze großen Weisheiten, was Jesus gepredigt und gelehrt hat in den Evangelien, das hat er die 40 Tage nach der Auferstehung denen beigebracht. Denn er erschien fast täglich, 40 Tage nach seiner Auferstehung. Er erschien täglich. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Er erschien ihnen täglich. Und die Menschen wurden belehrt von Jesus selbst, seine Jünger. Die haben so viele tolle Erlebnisse gehabt mit dem Herrn. Er predigte und lehrte sie über das Reich Gottes. Nicht nur vor der Auferstehung. Was das Evangelium ausmacht, ist das, was nach der Auferstehung passierte. Was deinen Glauben ausmacht, ist das, was nach deiner Bekehrung und nach deiner Wiedergeburt und nach deiner Geistestaufe passiert. Diese großen Taten Gottes. Diese Lehre verkündigten sie wie ein Mann. Verstehst du, egal. Da konnte der in der Ecke stehen, der andere an jener Straßenkreuzung. Die haben die gleiche Wahrheit verkündigt, den gleichen Jesus. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart, dann kommt einer, jemand, der ganz durcheinander ist, der ganz verwirrt ist und so weiter, und sagt, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Habe ich gesagt, bitte, ich kenne Sie erstens mal gar nicht, wer sind Sie denn? Ja, ihr habt euch gegen mich verschworen. Der Pastor Kraus in Hamburg, der predigt genau das Gleiche, was Sie hier sagen, und es ist wortwörtlich, Sie bringen das Gleiche und das trifft mich, verstehst du? Weißt du, das sind die Wahrheiten Gottes. Wenn Gott sich offenbart, wenn Gott wirkt, dann ob Hamburg oder Garmisch-Partenkirchen oder Saarbrücken oder was weiß ich, Passau ist, überall predigen die Leute das Gleiche. Und manchmal wundert man sich, warum wird überall im Fernsehen predigt der Evangelist so, im Radio predigt der Evangelist so, im Internet predigt der Prediger so. Die haben sich alle verschworen. Warum? Weil die eine Botschaft, es gibt nur eine Botschaft. Wenn wir in der Wahrheit sind, es gibt nur eine Botschaft. So, überall das Gleiche, mit großer Leidenschaft gaben sie Zeugnis. Und es ist schwer. Weißt du, es ist schwer für eine Lüge zu sterben. Es ist schwer für eine Lüge zu sterben. Und die Apostel gaben ihr Leben. Fast alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Außer dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos. Ob er wieder gestorben ist, ist jetzt egal. So, alle sind als Märtyrer gestorben. Stirb du, weißt du, es ist schon schwer für die Wahrheit zu sterben, geschweige denn für eine Lüge, ein Schwindel oder eine Gaunerei. Sie starben für das, was sie glaubten. Sie haben das mit ihrem Blut unterschrieben. Jesus ist ihnen erschienen. Und zwar ist wahrhaftig erschienen. Die Jünger Jesu Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Sie wussten, wir haben nicht fantasiert. Wir haben nicht gesponnen. Wir waren nicht irgendwie im Delirium, im Koma. Wir haben es wirklich erlebt. Ihnen ist der Lebendige erschienen als der Wahrhaftige. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und das Reich Gottes verkündigt hat er. Jesus war in der Tat am Kreuz gestorben und dann ist er den Jüngern erschienen. Verstehst? Eine Erscheinung. Kein Fata Morgana, so ein bisschen glitzern und vibrieren Nein. Lies Johannes Kapitel 19, Vers 30 bis 35. Und der, der es gesehen hat, das war der Johannes hier, der das schreibt, der hat es bezeugt, dass sein Zeugnis ist auch wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit ihr glaubt. Lies mal Johannes 19, die Botschaft. Jesus war nicht scheintot. Wasser und Blut kam auf seiner Seite. Schon im Garten Gethsemane wäre er beinahe, verreckt. Wasser und Blut schwitzte er. Verstehst du? Der Todeskampf, das war, weißt du, wenn jemand Wasser und Blut schwitzt, ist er kurz vorm Herzinfarkt. Aber hier stirbt er und als der Soldat, dieser Hauptmann, seinen Spieß da reinschiebt, Wasser und Blut kommt raus. Pilatus war sicher, Jesus ist tot. Darum erlaubt er, den Leichnam vom Kreuz zu nehmen. Weißt du, die Römer glauben keine Märchen. Juden mögen Märchen glauben, Christen mögen auch Märchen glauben. Aber die Römer glauben keine Märchen. Für denen zählen Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Das sind Kopfmenschen. Sie glauben nur das, was sie sehen. Und Pilatus war überrascht, wenn ich Markus 15 lese, Vers 42, war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Das gibt's doch nicht. So schnell, innerhalb von ein paar Stunden. Aber es war so, weil er schon durch diese ganze Peinigung, durch die ganze Dinge, was er miterlebt und was ihm zugefügt wurde. Und er ließ extra den Hauptmann kommen und fragte, ob Jesus schon gestorben wäre. Weil wir können erst an der Auferstehung glauben, wenn wir wissen, dass er wirklich gestorben ist. Und solange wir nicht glauben, dass er gestorben ist, wir werden auch nie glauben können, dass er wirklich auferstanden ist. Und Jesus ist wirklich gestorben. Jesus ist wirklich geboren. Jesus hat wirklich gelebt. Und Jesus ist wirklich gestorben und ist wirklich auferstanden. Und er ist wirklich in den Himmel gefahren. Und als der Hauptmann ihm das bestätigte, lesen wir hier im Markus Evangelium, überließ er dem Josef von Arimathäa den Leichnam. Der Hauptmann wusste, Jesus war tot. Du, ich habe nicht gesponnen. Denn er war der Erste, der gläubig wurde. Dieser war wirklich der Sohn Gottes. Als dann sich der Himmel verdunkelte und als die Erde bebte. Er hat alles miterlebt. Er stand dort Wache. Und er erzählt keine Märchen seinem Chef. Und Pilatus hätte Josef von Arimathäa den Leichnam nie gegeben, zu Begräbnis freigegeben, wenn er nicht gestorben wäre. Markus Kapitel 15, Vers 46 lesen wir. Weißt du, was für ein Aufwand getrieben wurde, was der Josef von Arimathäa alles macht, neue Leintücher und so weiter, extra Leintücher, und dann salbt er noch ganz schnell, denn morgen in ein paar Minuten ist Sabbat, da geht die Sonne unter, und wenn die Sonne untergeht, man soll als reiner Jude sich nicht versündigen und sich beschmutzen an Leichen. Jesus wurde wirklich begraben. Und es gab Zeugen, dass er begraben wurde. Dass er nicht irgendwo begraben wurde. Markus 15, Vers 46 lesen. Maria von Magdala aber und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten die von Ferne, wohin der Leichnam gelegt wurde. Diese Frauen waren Zeugen, wo er beerdigt wurde. Nicht nur Zeugen der Auferstehung, sondern auch der Beerdigung. Und sie wollten dann, nachdem der Sabbat vorbei war, sie wollten kommen und ihn noch fertig salben. Wie sie es gehört, richtig einölen. Markus Kapitel 16, Vers 4. Und sie waren besorgt, als sie dann zum Grab gehen und reden miteinander. Wer wird uns diesen Stein von der Grabestür wegwälzen? Damit sie Jesus mit den gekauften Gewürzen weiter einbalsamieren können. Sie waren besorgt, sie waren bekümmert. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Du siehst diese ganze Geschichte, die Wahrheit um die Auferstehung Jesu. Und als sie am Grab ankamen, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und dieser Stein nach der Überlieferung wog etwa 2 Tonnen. Versuch mal, diese paar schwachen Weiblein, wie sie den Stein da wegschieben wollen. Manchmal sind Frauen sehr stark. Aber so stark sind sie nicht. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Ja? Noch wichtiger ist dieser große Stein. Verstehst du? Das war das Siegel. Das Grab war versiegelt. Noch schlimmer als der Stein war das Siegel. Wer wird das Siegel brechen? Aber als sie ankam, war alles gebrochen, war alles erledigt, war alles abgehakt. Denk nur, die ganze Geschichte, der ganze Aufwand um die Beerdigung Jesu, was da für Zirkus gemacht wurde von den Juden damals, von den Pharisäern. Da heißt es, es waren Pharisäer in Matthäus 27, Vers 64. Weißt du, diese frommen Heuchler, die immer dabei waren, immer wenn Jesus gepredigt hat, haben sie schnell ihr Mikrofon gehalten, was sagt er da und was tut er da und genau beobachtet, immer Notiz genommen. Die waren da. Und die gingen zu Pilatus und baten diese selbstgerechten Juden, Pharisäer, da heißt es nicht der Hohe Rat, sondern Pharisäer gingen zu Pilatus und sagten, Pilatus, der hat gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen. Deshalb lasst das Grab bis zum dritten Tag bewachen. Soll ich euch was sagen? Die Dummheit der Juden bestätigt und liefert den Beweis, dass Jesus lebt. Verstehst du? Hätten sie nicht so gehandelt und so reagiert, bewacht das Grab. Verstehst du? Hätten wir das alles gar nicht gewusst, dass er auferstanden ist. Aber so ist es jetzt juristisch fest. Und das liefert den Beweis. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihre Dummheit. Und manchmal benutzt Gott die Dummheit der Leute, die Dummheit der Frommen, der Dummheit der Scheinheiligen, der Pharisäer, damit sie den Beweis liefern, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist wirklich auferstanden und es ist jetzt amtlich, juristisch und formalrechtlich bestätigt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er lebt nicht, das ist alles nur Märchen. Weißt du, wir haben so Doofe hier bei uns, wie Augstein und andere Kaliber. Die schreiben immer zu Ostern auf der Stimme ihre Argumente im Stern und Spiegel und erzählen da irgendwelche Märchen. Deshalb habe ich neulich gelesen, man hat das Grab von Jesus gefunden. Und jetzt hat man versucht herauszufiltern, war es wirklich Jesus und so weiter. Weißt du, du findest so viele Gräber. Und manchmal schmeißt man mehrere Knochen in ein Grab hinein, Leichen hinein, weil so viele Gräber haben sie gar nicht am Ölberg. Das ist alles voll. Das Siegel wurde aufgebrochen, und zwar von Jesus höchstpersönlich. Niemand konnte die Auferstehung verhindern, weder die Juden, noch die Römer, noch der Teufel. Niemand. Soll ich euch was sagen? Jesus macht, was er will. Halleluja. Er macht, was er will. Halleluja. Er fragt niemand, darf ich das? Er ignoriert sie alle. Plötzlich rollt er den Stein weg und die Engel, ich weiß nicht, wer die Grabtücher so schön zusammengelegt hat, bestimmt ein dienstbarer Engel, der da kam und schnell die Leichentücher schön geordnet zusammengefaltet, womöglich auch noch gebügelt hat. Ja, denn die lagen ordentlich, die lagen ordentlich zusammengelegt. Die armen, dummen Juden übernahmen sich. Weißt du, und sie lieferten durch all diese Dummheiten, die sie dort vorantrieben und bewiesen die Echtheit der Auferstehung Jesu Christi. Sie bewiesen, weißt du, durch ihre ganzen Dummheiten, ja, das Grab bewachen und dann das Grab ist leer und dann dieses falsche Zeugnis, das sie gegeben haben oder das sie den Leuten erzählt haben, den Kriegsknechten erzählt haben, sagt es, seine Jünger kamen nachts und haben ihn geklaut. Weißt du, auch was sie die Jünger im Grab vorfanden, ist ein Beweis der Auferstehung. Alles schön geordnet. Johannes 20, Vers 3 bis 9. Ich will das nicht lesen, liest es zu Hause nach. Die Grabtücher, eine Botschaft für sich selbst. Weißt du, ich bin fasziniert, ob das echt ist oder nicht echt ist, ist mir egal. Das Turiner Grabtuch. Weißt du, da steht, das ist vielleicht die erste Fotografie. Blitzlicht und dann eingebrannt. Jesus kam, stand auf, heller als 1000 Sonnen. Die Grabtücher sind ein Zeugnis für sich selbst. Das ist schön getrennt, nicht durcheinander. Wenn Jesus wirklich im Grab gekämpft hätte, als Halbtoter, Scheintoter, dann wäre Chaos durcheinander, da würden die Lappen überall rumhängen. Aber so war es nicht. Es war ordentlich, sauber und anständig und brav. Kein Todeskampf oder Lebenskampf. Es war alles sauber zusammengelegt. Meditier mal, denk drüber nach. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ist das wirklich wahr? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ich glaube kein Blabla und keine Märchen und keine Legenden, keine Sagen. Ich mag Sagen und mag Märchen. Aber das ist nicht, worauf mein Glaube basiert. Schon allein der Blick auf diese Grabtücher beweist die Realität, die Art der Auferstehung. Sie waren nicht von menschlichen Wesen gestaltet und zusammengefaltet. Weißt du, dass jemand manipuliert, auch die Jünger, wir machen alles so still und heimlich, klammheimlich. Nein, das war sauber zusammengelegt, die Grabtücher. Weißt du, die Grabtücher waren für mich so, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, so wenn ein Schmetterling schlüpft aus dem Kokon. Weißt du, wenn so ein Schmetterling rauskommt aus dem Kokon, das alles, das ist draußen, das Kokon bleibt hier, diese Schale, oder wenn ein Hühnchen aus dem Ei schlüpft, das lässt alles zurück. Ein weiterer Beweis, dass die ganze Vertuscherei der Juden und der Pharisäer und so weiter nichts waren, wir als nur noch eine Nebelkerze, verstehst du, und Augenwischerei und Manipulation. Die Leute sollten in die Irre geführt werden. Die Jünger kamen und die haben ihn gestohlen. Ganz einfach. Wir haben eine Erklärung. Oder man hat sich geirrt in der Grablegung. Die haben sich nicht geirrt in der Grablegung, Leute. Doofe können es glauben, aber nicht vernünftige, denkende Menschen, rational denkende Menschen, die glauben diesen Blödsinn nicht. Denn die versiegeln nicht irgendein fremdes Grab. Und sie verbreiten Lügen. Matthäus 28, Vers 13. Die Kriegsknechte, weißt du, die bekamen viel Geld. Bei mir steht, sie bekamen viel Geld. Die Juden lassen sich für ihre Lügen gut, die bezahlen gut. Also wenn du gut Geld verdienen willst, guck, lass dich von den Juden engagieren, dass sie schön blechen, damit du die Lügen produzierst. Und sie haben sogar Leute aufgehetzt, Kreuze gegeben. Sie haben da schon aufgehetzt. So arbeitet das Back. Mit dummen, plumpen Lügen versuchen sie nur die Wahrheit zu verdunkeln. In aller Liebe, was sie damals getrieben haben. Da kann niemand sagen, das haben sie nicht gewusst. Das war alles ganz bewusst. Es waren bewusste Handlungen gegen Gott. Sie wussten ganz genau, erlebt. Aber sie wollten es nicht wahrhaben. Wenn etwas wahr ist, dann muss man nicht solchen Aufwand treiben, wie die getrieben haben. Viel Geld bezahlen. Erzählt den Leuten auf der Straße. Setzt die Gerüchte in die Welt. Jeder Dumme merkt es und jedes Kind, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn Gott doch tot ist, muss man ihn nicht mehr bekämpfen. Für was dann? Muss man einen ganzen Staatsapparat in die Welt setzen, wie die Kommunisten in der Sowjetunion. Gott ist tot. Und dann Archipel Gulags bauen und die Leute ins Gefängnis bringen und umkommen lassen. Wenn Gott wirklich tot ist, lass doch den bleiben. Lass doch den schön ruhen. Ruhe in Frieden. Aber Gott ist nicht tot. Und das ist das Geheimnis. Jesus lebt. Und er fühlt sich bester Gesundheit. Wenn das nicht wahr wäre, müsste man nicht so einen Aufwand treiben. Dann hätten die Juden nicht zum Pilatus gehen müssen. Und Pilatus macht, was sie wollen. Macht es. Ja, ich hindere es nicht. Denn er fragt, was ist die Wahrheit? Pilatus weiß ganz genau, die Wahrheit wird sich durchsetzen und die Wahrheit wird ans Licht kommen. Da fragt diese Stelle, stellt diese Frage, was ist die Wahrheit? Und er weiß, die lügen alle. Lügen miteinander, das ist ein Lügenpack. Und deshalb macht ruhig, wenn es wahr ist, wird es wahr sein. Aber wehe euch, wenn es nicht wahr ist. Ja, die hohen Priester stiften die Kriegsknechte zum Lügen an. Es sei schon, wenn sie schon lügen. Geben den Soldaten viel Geld, damit sie das alles falsch darstellen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wo das Judenpack damals das Geld her hatte, das war das Opfer der armen Seelen, der Weiblein, der Witwe und der Waisen, verstehst du? Das Geld, das die Kirchensteuer war das. Sie haben ihre Lügen aus der Kirchensteuer finanziert. Tempelsteuer, damals. Ja. Aus dem Geld der Gläubigen. Und ich will eine große Wahrheit sagen. Du, auch heutzutage, die ganzen Lügen, was heute von der Kirche verbreitet wird, und es gibt keine Auferstehung. Ich habe in Indien, ich fahre bis nach Kalkutta runter, und in Indien ist ein Pfarrer, ein ehemaliger Pfarrer aus Rudor, der sagt, weißt du, mir reicht, ich will nicht in der Kirche nur sein und so weiter, und nur Nägel zählen und was weiß ich, nur da, die Leute glauben sowieso nicht mehr an Gott. Und deshalb in Kalkutta, in der Dying Klinik von Mutter Teresa, dort hat er dann seinen Dienst getan, sagte, ich habe jetzt die Sprache des Landes gelernt und ich diene diesen Leuten, hier kann ich mehr tun als zu Hause bei diesen Scheinheiligen. Hat er geschimpft. Und dann hat er mir ein paar Namen genannt und er hat gesagt, weißt du, deine Kollegen glauben nicht an die Auferstehung der Toten. Die leugnen das. Rudolf Bultmann, der hat auf der Straße demonstriert in Tübingen gegen die Auferstehung Jesu Christi. Dorothea Söller. Das ganze Pakt, das religiöse Pakt. Und die Kirchenleute zahlen mit ihren Kirchensteuern diese Lügner, Verleumder, Verräter des Glaubens. Ja. Und merken nicht, dass sie den Teufel dabei finanzieren mit ihren Kirchensteuern. In aller Liebe. Sie sagten den Soldaten hier, lies mal nach in der Bibel, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Schon da ist eine Lüge, während wir schliefen. Die konnten gar nicht schlafen. Und falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Und die Soldaten haben das Geld dankbar, weißt du, für das Geld dann ist auch der Teufel. Sie nahmen das Geld dankbar an und machten alles so, wie es ihnen befohlen wurde oder gesagt wurde. Und so kam es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist, sie haben ihn gestohlen. Aber das ist nicht alles. Weißt du, das ist nicht alles. Das kommt immer raus. Irgendwie kommt die ganze Geschichte raus, früher oder später. Und erzähle den Leuten, wir haben geschlafen. In jener Nacht konnte keiner ein Auge zudrücken. Soll ich sagen, warum? Matthäus 28, Vers 2 und folgende Verse. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben. Wenn die Erde wackelt, verstehst, da kann doch kein Mensch mehr schlafen. Verstehst, kein Kriegsknecht. Schon gar nicht. Die Erde bebte und wackelte. Wir schliefen. Schon allein jedes dumme Kind würde sagen, wie habt ihr denn geschlafen bei diesem Erdbeben? Wie war das möglich? Wir haben das fertig gebracht. Wenn die Erde bebt, kann kein Mensch mehr schlafen. In jener Nacht hat kein Kriegsknecht ein Auge zugedrückt. Und da ist schon eine Lüge entlarvt. Wir schliefen. Der hätte nur fragen müssen, welche Nacht war das? Wann war das? 3. April? Was weiß ich, oder 10. April? Da heißt es weiter hier, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Das ist, was passierte. Nicht erst, wo die Frauen kamen. Da kam ein Blitz. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, heißt es hier. Und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Die mussten sich selbst vergewaltigen und diese Lügen erzählen. Wir schliefen, als die Jünger kamen und ihn klauten. Wir schliefen. Lüge über Lüge, Lüge. Weißt du, das ganze Pack ist ein Lügenpack. Entschuldigung, das ist es. Nur, dass es damals nicht das Wort Lügenpresse gab. So, dann erzählen sie den Leuten diese Märchen und sind selbst gar nicht überzeugt. Was ich sagen wollte, ist Jesus wirklich auferstanden? Dann musst du nicht irgendjemanden fragen, keinen Juden, keinen Christen, keinen Faschisten, keinen Humanisten, niemand. Du musst Gott fragen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich erfahre, ist es wirklich wahr, was von deinem Sohn Jesus Christus erzählt wird oder nicht? Ist es wirklich wahr? Glaube keinen Unsinn und schon gar nicht von Menschen und schon gar nicht von Ungläubigen. Die lügen immer. Ungläubige lügen permanent. Selbst wenn sie dir die Wahrheit sagen, haben sie schon gelogen. Wenn Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern erscheinen konnte und sich offenbaren konnte, dann kann er dir auch noch wenigstens 5 Sekunden erscheinen. Wenn er einem Saul von Tarsus aus einer unzeitigen Geburt auf dem Weg nach Damaskus, einem Gotteskämpfer oder der gegen Gott, gegen Jesus Christus kämpft, erscheint, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dann kann er sich dir auch offenbaren, denn du suchst Gott, du willst Gott kennenlernen, du willst Gott erleben, dann kann er auch dir erscheinen. Und du sollst das genau wissen, ist er wirklich auferstanden? Und du musst es wissen. Und du musst aufhören, an irgendwelche Phantoms zu glauben. Ja, süßer Heiland. So süß ist er gar nicht. Das war voller Schmerzen, voller Leid, voller Schande, voller Schmach, voller Hohn und voller Spott. Der Speichel lief runter. Keiner hat ihn vor der Kreuzigung noch gewaschen und gereinigt. Das fing alles runter. Diese ganzen Gifte mit dem Speichel, da kommt die ganze Gift und ganze Schmerz und das ganze Leid und die ganzen Viren und die ganzen Bazillen. Die haben alle ihn angekotzt. Das war Jesus. Hör auf, dir was einzureden, einzubilden, an was du glaubst. Irgendein Geschwätz. Süßer Jesus. Hör auf, an eine Legende, an einen Mythos, eine Sage zu glauben. Du musst hundertprozentig wissen, mein Erlöser lebt. Das muss ich hundertprozentig wissen, oder ich kann alles vergessen. Entweder habe ich die Schwimmweste dabei oder nicht. Entweder habe ich den Fallschirm oder nicht, wenn ich springen muss. Entweder funktioniert mein Fallschirm oder nicht, verstehst du? Ich muss genau wissen, das geht um Leben und Tod. Schwimmen kann ich noch ein bisschen. Aber wenn ich da aus 10.000 Meter Höhe springen muss und ich weiß, mein Fallschirm ist nicht perfekt, ich würde nicht springen. Lieber stürze ich ab. Du musst wissen, ob es wahr ist oder nicht. Hör auf, auch dich selbst zu belügen. Ich bin ein Christ. Ich bin getauft. Soll ich euch sagen, die meisten Christen sind nicht getauft, die sich Christen schimpfen. Die sind ein bisschen mit Wasser bespritzt worden. Und die sind von der Mutter oder Vater irgendwie zum Taufbecken getragen. Die wissen gar nicht mal, dass sie getauft worden sind. Ja, da steht in den Akten Taufschein. Aber weißt du, das ist alles nur Scheinchristentum. Alles nur Schein, Schein, Schein. Beerdigungsschein, Trauschein. Alles nur Schein. Du musst genau wissen. Ich bin getauft. Ich bin begraben. Ich bin mit Christus auferstanden. Ich bin ein neuer Mensch, eine neue Kreatur geworden. Du musst, so wie Petrus, wissen, als der Herr ihn fragt, was sagst du, was ich bin? Und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Du brauchst die Offenbarung des Heiligen Geistes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich glaube nur, was der Heilige Geist einem offenbart. Dass nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Dass ich mir nicht eingeredet habe. Dass nicht über meine Bildung gekommen ist. Über mein Studieren gekommen ist. Über mein Hören und Sagen irgendwie vernommen habe. Also ich muss Gott persönlich erleben, so wie der Hiob. Der Hiob war fromm und gottesfürchtig. Und da gibt es genug fromme und gottesfürchtige Menschen. Aber als er durchs Leiden gegangen ist, durch die Schwierigkeiten gegangen ist, durch die Hölle gegangen ist und alles erlebt hat, dann sagt er etwas, was wir auch lernen sollten. Und jetzt glaube ich nicht nur, weil ich gehört und so weiter, weil ich, was mir erzählt worden ist, sondern was ich erlebt habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich war dabei. Ich habe durchgemacht und ich weiß, Gott hat mich gehalten, Gott hat mich getragen, Gott hat mich geführt. Das sind so viele Beweise der Gnade Gottes. Wir brauchen diese Dinge. Und nur Fakten überzeugen mich. Ich glaube nur, was mir wirklich unter die Haut geht. Verstehst du, was ich aus meinem Inneren her weiß? Was der Heilige Geist mir als Zeugnis gibt und was ich nicht einrede und einbilde. Weißt du, vieles kannst du nicht begründen. Du warst nicht dabei, als Jesus über die Straßen Palästinas ging. Aber der Heilige Geist kann dich versetzen, 3000 Jahre voraus. Du kannst dem Abraham begegnen, so wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Plötzlich sehen sie Moses, sehen sie Elia, sehen sie Jesus und Welten kommen zusammen. Und das ist nur durch die Gnade Gottes möglich, wenn die Augen Gottes geöffnet werden. Herr, hier ist gut sein. Das ist Heilsgewissheit. Das ist Heilsgewissheit. Herr, hier ist gut sein. Nicht irgendwelches Fantasien. Wir kommen wieder runter. Und wieder auf die Erde weiter. Es gibt so viele Voraussagen, Prophezeiungen, die auf Jesu Auferstehung zutreffen. Das Leben und sein Wirken wird uns beschrieben. Das ist das Regiebuch Gottes für das Leben Jesu, das Alte Testament. Dort wird beschrieben, was alles kommt. Und wir haben über 300 Prophezeiungen, die sich auf Jesus beziehen und die sich im Neuen Testament erfüllt haben. Bei der Kreuzigung, bei der Auferstehung, du, da platzte die Bombe. Weißt du, dort wurde so viel vorausgesagt. Die ganze Heilsgeschichte. Jesus ist in allem, was er gewirkt hat, so wie Flavius schreibt, übernatürlich. Es war kein Mensch. Er sah wie ein Mensch aus, aber es war kein Mensch. Er lebte wie ein Mensch, aber er war kein Mensch. Oder er war doch ein Mensch. Jesus hat die Weltgeschichte beeinflusst wie kein anderer. Weißt du, Jesus ist keine Spekulation, ist kein Gehirngespinst. Alle anderen Religionen basieren auf Philosophien und Ideologien. Aber der christliche Glaube basiert auf einer Person und die heißt Jesus Christus. Und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk selig machen und retten von ihren Sünden. Das Christentum basiert auf der Person Jesu. Und deshalb, kennst du mich? Kennst du Jesus? Kennst du den Sohn des lebendigen Gottes? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat der Heilige Geist dem Petrus gesagt. Jesus lebt, er ist nicht im Grab. Du musst nicht nach Palästina gehen und nach Jerusalem, Gartengrab oder sonst wo, in der Grabeskirche. Weißt du, da musst du nicht hingehen. Du musst im Herzen wissen, Jesus ist auferstanden. Hier lebt er. Verstehst du, hier lebt er. Die Auferstehung Jesu ist das zentrale Thema der ganzen Bibel, des christlichen Glaubens. Und wenn du das anfängst zu glauben, das stellt die ganze Welt auf den Kopf. Deine ganze Welt, deine ganze Umgebung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, das hat schon der alte Hiob gewusst, ist mein Herr. Der Letzte. Und wenn er aus dem Staub sich erhebt, dann werde ich auch mitkommen. Und er wird auch diese Staubkörner, diese DNA lebendig machen. Halleluja. 40 Tage nach seinem Tod zeigt sich Jesus und beweist, dass er lebt. Noch ein paar Wahrheiten zu Ostern, zur Auferstehung. Du musst niemand beweisen, dass Jesus lebt. Er beweist sich selber. Er bestätigt sich selbst. Du musst nicht beweisen, Jesus lebt, Leute, hört zu. Nein, lass doch die laufen. Lass doch die denken, was sie wollen. Er beweist sich selbst. Er hat sich dem Paulus bewiesen, vielen anderen bewiesen. Er kommt durch verschlossene Türen. Der Herr Jesus kommt zu Leuten, je verschlossener die sind, plötzlich klopft es. Plötzlich sind sie schockiert und plötzlich spricht eine Stimme zu ihnen. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Das passiert alles so plötzlich. Oder beim Thomas, schau die Geschichte an. Plötzlich ist er da. Das ist baff. Plötzlich begegnet der Herr seinen Jüngern beim Fischen. Na, wie geht heute das Geschäft heute? Was läuft heute? Passiert was Besonderes? Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, fahrt nochmals raus. Das passiert alles nach Ostern, nach der Auferstehung. Wirft das Netz nochmals zur anderen Seite und ihr werdet einen großen Fischfang machen. Johannes 21, Vers 6. Und dann kommen sie und erkannten sie, nachdem sie 156 Fische gefangen haben, prophetisches Zeichen, prophetische Botschaft, aber das ist mir nicht wichtig, diese 156 Fische. Sie haben so großen Fischfang gemacht, dass sie sogar den Nachbarn holen mussten. Kommt, helft uns, wir kriegen die Fische nicht mehr an Bord. Da wimmelt es nur. Und da erkannten sie, das ist der Herr. Nur der Herr kann das tun. 56 Jahre später sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 6, und dieser Jesus ist so vielen Leuten erschienen, 500 auf einmal. Überleg einmal eine Versammlung, eine Lagerversammlung, Camp-Meeting, erscheint Jesus und alle sehen, das ist Jesus, das ist Jesus, das ist unser Jesus, er lebt. Du musst vorstellen, das ist Auferstehung. Ich bin in Philippi Caesarea am Ursprung vom Jordan, wo dieser Gott Pan regiert, dieser Flötengott, der die Hirten durcheinander bringt und die Herden durcheinander bringt. Wir sind so schön versammelt, haben den Herrn lieb, singen Chorus, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr, er ist auferstanden, er ist Herr. Und plötzlich höre ich von der anderen Seite da in Englisch, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Ich denke, das gibt's doch nicht, die singen das gleiche Lied. Und als wir uns einander begegnen, das war der Pastor, wo ich mal vor Jahren in Atlanta war und so weiter, er ist mit einer Gruppe und ich bin mit einer anderen Gruppe auf der anderen Seite. Und wir singen dort im Angesicht des Gottes Pan. Des Götzentempels Pan singen wir, er ist Herr, er ist Herr, er ist auferstanden, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, er ist Herr. Du siehst, Die kommen von Atlanta. Ich komme damals, kam ich von Heilbronn, oder nein, kam ich von Berlin sogar. So, mit meiner Reisegruppe von Berlin. Und er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Jesus ist auferstanden. Und da hat man sich nicht miteinander abgesprochen. Jetzt singen wir im Angesicht des Götzen Pan, da diesen Hirtengott, er ist Herr. Nein, unser Herz war so voll, so ergriffen, dass gerade hier der Herr Jesus gezeigt hat, dass nicht Fleisch und Blut dem Petrus offenbart haben, sondern der Heilige Geist, er ist Herr. Genau an dieser Stelle passierte, nicht im Tempel irgendwo in Jerusalem, sondern in der Gegenwart des Götzentempels. Jesus lebt. Soll ich dir sagen, warum? Dass wir heute Sonntag haben. Jesus lebt, weil wir Sonntag als den Tag des Herrn feiern, den ersten Tag der Woche. Weißt du, die ersten Christen waren konservative Juden. Lass uns das genau festhalten. Weißt du, denen war der Sabbat heilig. Aber am ersten Tag der Woche kamen sie zusammen und feierten ihren Gottesdienst. Jesus lebt. Und Flavius schreibt auch in seinen jüdischen Altertümern, dass die Christen am ersten Tag der Woche immer regelmäßig zusammenkamen und ihr Gottesdienst feierten. Und die Juden konnten nichts dagegen sagen. Das ist ja sein Festtag, sein Ehrentag, der Tag des Herrn. Und die gottesfürchtigen Juden, das waren die Christen, die Urchristen zum großen Teil. Und sie feierten am ersten Tag der Woche Gottesdienst. Und seitdem hat sich das eingebürgert, dass wir Sonntag haben und dass wir Sonntag Gottesdienst haben. Ohne der Auferstehung Jesu gäbe es den dritten Tag nicht, gäbe es keinen Sonntag für dich und mich. Wir würden Juden sein und Sabbat da haben und darfst nichts bewegen, darfst nicht mal einen Knopf drücken, nicht mal dein Radio einschalten, darfst du nichts, nicht mal Essen warm machen bei konservativen Juden. Flavius schreibt, dass sie am Gedenken des dritten Tages seiner Auferstehung zusammenkamen. Jesus ist wirklich auferstanden. Sogar der Flavius beschreibt und schildert es. Und alles spricht dafür. Das Siegel wurde gebrochen, die Kriegsknechte wurden bestochen, die ganzen Lügen der Juden wurden entlarvt, der Stein ist weggerollt worden. Also brauchst du noch mehr Beweise? Es gibt noch einige Botschaften und Zeichen, dass Jesus auferstanden ist, dass die Grabtücher schön sanft zusammengelegt ist wie von einem Fachmann. Ja, ich bin erstaunt. Kein Hotelier könnte das so schön zusammenstellen, dass Jesus erscheint und dass Jesus den Leuten begegnet und dass nicht alle, die so eine Erscheinung hatten, spinnen und verrückt sind. Es gibt Verrückte, lasse ich durch, akzeptiere ich, aber es kann nicht 500 auf einmal geben. Juden und Römer hatten das leere Grab, sie konnten nicht belegen, ja, er ist nicht auferstanden. Weißt du, wenn sie den Leichnam geholt hätten, weißt du, dann hätten sie sagen, guck mal, das ist doch alles nur Lug und Trug, was ihr da glaubt, ihr lieben Christen. Und die hätten in kurzer Zeit, die Römer wie die Juden, die Christen in einen Sack gesteckt und gesagt, geht, ihr seid alles Gauner. Aber so haben sie nur das leere Grab. Wo ist die Leiche? Und ich denke mir, die hätten die Leiche gar nicht so weit fortschaffen können, wie die geglaubt haben. Stattdessen verhaften sie die Christen und haben den Christen bedroht. Ihr dürft nicht mehr von Jesus reden, diesen Auferstandenen. Sie haben sie verfolgt. Sie haben sie gesteinigt, aber sie konnten die Auferstehung nicht stoppen. Weißt du, einen Heiland kannst du nicht abschaffen. Im Talmud, die Juden haben alles gemacht, im Talmud, babylonischen Talmud, da heißt, weißt du, die wissen von Jesus, aber die weißt du, was sie von Jesus schreiben? Der Verfluchte. Der Jesus ist immer der Verfluchte. Und die haben versucht, den Namen Jesus auszulöschen, was weiß ich, aber die haben nicht geschafft. Die können fluchen so viel, die wollen, wie die Spatzen. Vom Dach. Aber Jesus lebt. Können Sie nicht verhindern. Der Verfluchte lebt. Halleluja. Er war ein Verfluchter für die Juden. Kreuzige ihn. Weg mit ihm. Wir wollen mit ihm nichts zu tun. Vier Henker, die Jesus hingerichtet haben und ihn töteten oder töten mussten, den Hinrichtungsbefehl haben, sie haben bekannt, er ist es gewesen und er ist wahrhaftig gestorben. Und das nächste noch, einige Beweise, dass er wirklich gestorben ist. Judas Iskariot hatte gemerkt. Du, ich habe versagt. Ich bin dem Teufel auf den Leim gegangen. Ich habe gehofft, er würde Israel befreien. Was ist passiert? Nix. Er hat sich erhängt. Und das ist auch ein Zeichen, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass Judas verzweifelte. Der Emmaus-Jünger auf dem Weg da zu Emmaus, wir dachten, wir haben gehofft, wir haben geglaubt, er würde Israel befreien. Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Du musst sehen, wie sie sich hingeschleppt haben nach Emmaus. Unser Herrgott ist gestorben. Unsere Hoffnung ist dahin. Wir haben keine Hoffnung mehr. Oh, die Römer werden uns weiter unterdrücken. Und dann steht der dritte Mann, redet mit ihnen. Musste nicht Christus leiden? Musste nicht Christus auferstehen? Musste nicht das alles passieren? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? So kommen sie dann nach Hause. Und während er das Brot bricht, merken sie, du, das ist Jesus, unser Herr, unser Heiland, der lebt. Nix, wie schnell nach Jerusalem, bevor die Sonne untergeht. Rennen sie. Er lebt, er lebt, er lebt. So wie dieser Marathonläufer, der kommt und die platzen da rein. Er lebt. Er ist nicht nur den Simon und den Frauen da erschienen und dem Johannes. Nein, wir haben es gesehen, er hat mit uns das Brot gebrochen. Halleluja. Er lebt. Das ist Ostern. Du kommst nach Hause ganz anders, als du weggegangen bist, wenn du dem Lebendigen begegnet bist. Ihre Augen, da heißt es in der Überlieferung, ihre Augen wurden gehalten. Von was und von wem? Vom Teufel und vom Judaismus. Von dieser falschen Vorstellung. Wir haben gehofft. Lass doch deine ganzen falschen Hoffnungen über Bord fahren. Hör auf zu hoffen, was du alles hoffst. Überlass Gott, dass die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen. Bis sie ihn erkennen, bis sie ihn erkennen und ihn erlebt. Ihre Augen wurden gehalten. Jesus sagt den beiden Aposteln, begreift ihr nicht. Menschlich kannst du das nicht begreifen, was da passiert ist, was da geschehen ist. Theoretisch, theologisch, philosophisch, psychologisch kannst du nicht begreifen. Es ist göttlich gewesen. Gott hat es zugelassen. Nur die Offenbarung hilft dir hier weiter. Nur die Offenbarung hilft dir, Jesus zu verstehen. Die Augen wurden geöffnet. Halleluja, er lebt! Glory, 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 er lebt. Weißt du, etwas ganz Neues ist geschehen. Plötzlich kannst du verstehen, das ist wahr. Wenn du dann die Bibel liest, das ist wahr. Diese 300 Prophezeiungen, ich habe keine Zeit darüber zu predigen. Ich könnte noch bis morgen früh machen. Ich habe so viele in meinem Archiv. Ich habe so viele Prophezeiungen über Jesus aus dem Alten Testament. Und dann die Erfüllung im Neuen Testament. Es gibt 600 schon allein. 600 Predigten, 600 Botschaften. Aber diese 300 Prophezeiungen im Neuen Testament erfüllen sich. Und zwar Dinge, wo man keine Kontrolle hat. Weißt du, ich bin so schlau. Ich sage, ja, das ist alles manipuliert worden, von den Aposteln später reingeschrieben worden oder später gedeutet und später erklärt worden und später gefügt worden. Aber es gibt Dinge, wo man nicht hinzufügen kann. Der Geburtsort. Und du, Bethlehem, die kleinste unter den Städten, 750 Jahre zuvor, weissagt der Micha. Du Bethlehem, und so weiter. Weißt du, über dein Geburtsort kann niemand weissagen und bestimmen und sagen, der ist in Bethlehem geboren. Und dann alles so fügen. Oder dass er verraten wurde und für 30 Silberlinge verkauft wurde. Da hast du nicht so viel Einfluss. Weißt du, da wurde alles vorausgesagt. Von einer Jungfrau geboren, Prophet Jesaja. Und das auch 700 Jahre vorher. Oder dann, wie man ihn kreuzigt. Dass man seinen Bart rauft, dass man ihn anspuckt, dass man seine Kleider vom Leibe reißt, dass man seine Kleider verwürfelt und lost. Das wurde alles vorausgesagt, Jahrhunderte vorher. Das kannst du nicht so einfach sagen, das ist so passiert. Nein. Dass er sogar von einem Freund verraten wird, dass auch ein Esel nach Jerusalem einzieht, Zacharia 9, Vers 9. Dass der sein Brot isst, ihn verrät für 30 Silberlinge, Zacharia 11. Alles Zufall? Nee. Das wurde vorausgesagt. Jesus war im Willen Gottes. Jesus hat wirklich gelebt. Und dann ist auch alles, was passiert ist. Und dann sagt der Herr, nachdem er auferstanden ist, der Engel, und geht und sagt seinen Brüdern, dass er lebt und dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Galiläa ist eine schöne Gegend. Wunderbar, grün. Der See Genezareth da und so weiter. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Aber Galiläa ist auch gleichzeitig, und Galiläa heißt übersetzt Niederlage, das größte Aufstandsgebiet gegen die Römer. alle Aufstände, die in Judäa damals in den Tagen Jesu, der Makkabäer war, kamen alle aus Galiläa. Alles Galiläa. Sogar der letzte Bar Kochba-Aufstand, es war in Galiläa. Alle Aufstände. Deshalb, geh zurück, wo es brodelt. Geh zurück in ein Gebiet, wo es Unruhe herrscht. Wo Aufstände sind, wo die Niedergeschlagen sich versammeln, die Entmutigten sich versammeln. Geht zurück und ich werde euch dort begegnen. Matthäus Kapitel 26, Vers 32. Jesus sprach und versprach seinen Jüngern, dass er auch nach Galiläa nachkommen wird. Galiläa, der Ort der Versager. Galiläa, der Ort des Tiefgangs, der menschlichen Geschichte. Da kamen so viel Mischmasch, so viel Heidentum. Da waren auch diese Schweinehirten und die Dämonen, die dort hausten. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Und dort hat der Herr die Wende gebracht. Von dort kam das Evangelium. Und dann heißt es bei der Himmelfahrt, und ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr da und wartet und gafft in den Himmel? Geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen in ein paar Tage. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Jesus ist wirklich auferstanden. Und er ist der Herr. Er ist der Herr. Alles liegt zu Jesu Füßen. Alles muss in die Knie gehen vor Jesus. Und alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Er ist Herr. Er ist Herr. Deine Krankheit muss bekennen, er ist Herr. Weißt du, deine Armut muss bekennen, er ist Herr. Deine Anfechtung muss bekennen, er ist Herr. Und zwar in jeder Situation, in jeder Panne, in jeder Engstelle und Engpass deines Lebens, er ist Herr. Halleluja. Vater, ich danke dir für Jesus, dass er auferstanden ist, dass er nicht im Grab geblieben ist. Herr, das Grab ist leer. Oh, Halleluja. Die Lügen sind ihrer Lügen gestraft worden. Das hat alles nicht funktioniert. Bis heute lebt Jesus Christus und freut sich bester Gesundheit. Und ich danke, Herr, dass du im Himmel bist, so wie Stephanus ihn gesehen hat. Stehen zu Rechten der Majestät Gottes. Oh, Heiland, und ich wünsche, dass viele meiner Brüder und Schwestern diesen auferstandenen, diesen verherrlichten, glorifizierten Jesus kennenlernen, begegnen und nicht nur, dass ich es erzählt habe, Herr, meine Worte sind viel zu schwach, um das zu beweisen, zu bezeugen, dass du auferstanden bist. Heiliger Geist, übernimm du jetzt die Worte und multipliziere du, öffne du die Augen meiner Brüder und Schwestern, dass sie begreifen, Jesus lebt. Er ist auferstanden, ist mein Erlöser und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr Jesus, schreib, graviere, Heiliger Geist, in die Herzen der Gläubigen heute Morgen, dass sie sicher sind, mein Jesus, ja, er lebt. Er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Können wir Amen sagen? Amen. Amen.